Wir sind unterwegs im Hebräerbrief. Da haben wir jetzt zwei Predigen gehört. Wir haben versucht zu lernen, zu staunen über das, was Jesus für uns sein möchte. Jesus ist der Größte, der beste Hohepriester, habe ich gehört. Enrico hat das gepredigt. Ja, mit seinen Aufgaben des Hohenpriesters. Und Jesus, der macht's perfekt. Nicht nur stückweise, sondern er macht's super. Und dann war meine Predigt nach der Ordnung von Melchisedek. Also Jesus macht es nicht nur super, er ist nämlich der Besondere, der Einzigartige, der Größte Hohepriester, von Gott eingesetzt, von Gott hingestellt. Ich hoffe, euch ist es gelungen, an dieser Woche vielleicht ein oder einmal auch wow, wow zu sagen über die Größe Gottes, dass wir lernen und das einüben, dass es auch runterrutscht in unser Leben, ja, in unseren Alltag und dass es nicht nur im Kopf hängen bleibt, die Größe Jesu Christi. Aber wenn man jetzt diesen Hebräerbrief als Ganzes ein Stück weit betrachtet, vielleicht hattet ihr euch oder habt euch die Mühe gemacht, da mal auch reinzulesen in den Hebräerbrief. Und da werdet ihr feststellen, das sind immer zwischen diesen Aussagen, Jesus ist größer als, da kommt ja noch, Jesus ist größer als Mose und Jesus ist größer als das Opfer, glaube ich, kommt bei euch noch. Oder die Engel, irgendwas kommt bei euch jedenfalls auf jeden Fall noch. Dazwischen sind immer so Einschübe. Dazwischen steht immer so ein Kapitel oder so ein halbes Kapitel, wo der Autor da was reingeschoben hat. Und zwar geht es da in diesen Einschüben immer um Verheißungen. Jesus ist größer und letztlich der Gedanke dahinter, ja, er gibt euch diese Verheißungen, die da sind, auch wirklich. Das ist so der Grundgedanke. Ja? Und neben den Verheißungen natürlich auch Ermahnungen. Auch das ist zusammen mit den Verheißungen ja im Grunde immer die Aussage, wenn ihr so lesen werdet oder wenn ihr euch die Zeit mal nehmt, ja, wenn die Verheißungen für euch da nimmt, nehmt sie euch wirklich auch in Anspruch. Und dann kommt wieder, Jesus ist größer. Und dann kommt wieder so eine Verheißung. Nehmt es auch wirklich in Anspruch. Und dann geht's dann so weiter. Das ist so etwa der Aufbau dieser ersten Kapitel vom Hebräer bis Kapitel 9. Und dann kommen die Glaubenshelden. Genau. Und heute geht's um diese Verheißung. Sie ist der Anmoderation schon ein bisschen angeklungen. Es geht um Ruhe. Die Verheißung der Ruhe Gottes. Ruhe. Ruhe geht es nicht in erster Linie um Stille. Es gehört auch damit zusammen, na klar. Denn wenn ich ruhig bin, werde ich auch still. Aber es geht vor allem um dieses Gefühl der Geborgenheit, des Angekommenseins, am Ziel zu sein, zu Hause zu sein, getragen zu sein. Und das dann in meinem Leben als die Ruhe in Gott, aus Gott erleben zu dürfen. Also wenn ich natürlich diese Ruhe bei Gott und in Gott und aus Gott habe, dann hat das natürlich auch Auswirkungen in mein Leben. Da werde ich vielleicht auch etwas ruhiger. Ich bin nicht ganz so angstgesteuert. Ich bin nicht ganz so getrieben von meinen alten eigenen Erwartungen und von anderen, sondern ich bin getragen, gehalten von Gott. Er hat mir Dinge zugesagt. Ich kann mich 100% darauf verlassen. Er wird mein Leben zu Ende führen, in einer für ihn guten Art und Weise. Er wird mich durchtragen bis zum Schluss und es gibt keinen Schluss. Es ist ja Ewigkeit. Er wird mich halten. Er ist da. Ruhe. Geborgenheit. Mir gefällt das Wort Geborgenheit am besten. Ich glaube, das drückt für mich das ein bisschen besser aus wie das Wort Ruhe. Ja, weil Ruhe hängt für mich persönlich im Wort her immer mit Stille zusammen. Und ich bin jetzt nicht gerade der Held, der Stille jetzt über länger erträgt. Ja, fragt meine Frau, ich brauche dann immer ein bisschen Nebengeräusche und so weiter. Ja, deswegen, mir gefällt das Wort Geborgenheit besser. Ich fühle mich geborgen. Egal was kommt. Welcher Sturm gerade über mein Leben hinwegfegt. Wie die Zukunft ist, was ich gerade im Moment erlebe. Ich bin geborgen in Ewigkeit. Darum geht's. Und es ist Hebräer Kapitel 3 von Vers 7 bis Hebräer Kapitel 4. Ja, das ist der Text, um den es heute geht. Und da wird von dieser Ruhe gesprochen. Und es wird gewarnt, das kommen wir am Ende der Predigt drauf. Passt auf. Das ist die Verheißung Gottes für euer Leben. Nehmt sie in Anspruch. Nehmt sie in Anspruch. Hebräer 3, Vers 7 bis 4, Vers 13. Lasst euch jetzt bitte jetzt durch den Text nicht total verunsichern. Der Text ist nicht ganz einfach, wie der Hebräerbrief als Ganzes. Ja, ich hoffe, dass nach der Predigt es ein bisschen klarer wird, ja, was der Hebräerbriefautor dann sagen wollte. Aber ich möchte den Text trotzdem als Ganzes lesen, denn die Grundlage dieser Predigt ist der Text. Ja, ich habe ihn auseinandergepflückt und habe versucht, es ein bisschen zu organisieren, dass wir das hinkriegen, das wirklich zu verstehen. Aber ich möchte doch euch auch zeigen und auch sagen, das, was ich euch sage, kommt aus dem Text. Ja, das ist nicht eine Fantasiegeschichte von mir. Deshalb lesen wir mal. Genau, ich versuche es langsam zu lesen. Ich habe versucht, die einzelnen Dinge zu unterstreichen oder so, dass man es ein bisschen wahrnimmt, die Dinge, die wichtiger sind wie andere. Darum gilt, was der Heilige Geist sagt. Wenn ihr heute seine Stimme hört, dann seid nicht so starrsinnig. So wie beim Aufstand an dem Tag, als ihr in der Wüste auf die Probe gestellt wurdet. Damals widersetzten sich eure Vorfahren, damals stellten sie mich auf die Probe, obwohl sie meine Taten gesehen hatten, ganze 40 Jahre lang. Deshalb war ich angewidert von dieser Generation und ich sagte, in ihrem Herzen sind sie irregeleitet und meine Wege haben sie nicht erkannt. So habe ich in meinem Zorn geschworen, nie sollen sie zu meinem Ruheplatz kommen. Gebt acht, Brüder und Schwestern, dass niemand von euch ein böses und ungläubiges Herz hat und sich so von dem lebendigen Gott abwendet. Ihr sollt euch vielmehr jeden Tag gegenseitig ermahnen, solange das heute noch gilt. Niemand von euch soll sich Gott gegenüber verschließen, weil er von der Sünde irregeleitet ist. Denn wir haben Teil an dem, was Christus gehört. Vorausgesetzt, wir halten bis zuletzt die Grundlage für verbindlich, die wir am Anfang bekommen haben. Zurück zu der Stelle, an der es heißt, wenn ihr heute meine Stimme hört, dann seid ihr nicht so starrsinnig wie beim Aufstand. Wer waren denn diejenigen, die seine Stimme gehört und trotzdem einen Aufstand angezettelt haben? Waren das nicht alle, die unter der Führung von Mose aus Ägypten ausgezogen waren und von wem von Gott 40 Jahre lang angewidert? Waren das nicht alle, die Schuld auf sich geladen hatten und die dann tot in der Wüste liegen geblieben waren? Wem hat Gott denn geschworen, dass sie niemals zu seinem Ruheplatz kommen werden? Wem denn sonst als denen, die ungehorsam gewesen waren? Wir sehen also, sie konnten nicht ans Ziel gelangen, weil sie nicht glaubten. Lasst uns deshalb um eines besorgt sein. Bei keinem von euch soll sich herausstellen, dass er nicht ans Ziel gekommen ist. Noch gilt ja das Versprechen, Klammer auf, Verheißung, Klammer zu, in den Ort der Ruhe Gottes einziehen zu können. Die gute Nachricht ist uns genauso verkündet worden wie den Menschen damals. Aber ihnen hat die Botschaft, die sie gehört haben, nichts genutzt. Denn sie hat sich bei ihren Hörern nicht mit dem Glauben verbunden. Wir können aber nur als Glaubende in die Ruhestätte einziehen. Gott hat ja gesagt, so habe ich in meinem Zorn geschworen, nie sollen sie zu meinem Ruheplatz kommen. Dabei sind die Werke der Schöpfung doch seit der Erschaffung der Welt abgeschlossen. An einer Stelle sagt er ja selbst über den siebten Tag, am siebten Tage ruhte Gott von allen seinen Werken. Und in der vorigen Stelle sagt er, nie sollen sie zu meinem Ruheplatz kommen. Es bleibt also dabei. Einige Menschen werden in den Ort seiner Ruhe einziehen. Denjenigen, die zuerst die gute Nachricht gehört haben, ist es allerdings nicht gelungen, denn sie haben Gott nicht gehört. Darum setzt Gott noch einmal einen Tag fest, ein neues Heute. Durch David sagte er lange Zeit später, was bereits oben angeführt wurde. Wenn ihr heute seine Stimme hört, dann seid nicht so starrsinnig. Hätte Josua sie nicht in den Ort der Ruhe gebracht, dann würde Gott nicht von einem anderen späteren Tag sprechen. Es bleibt also dabei, die endgültige Sabbatruhe steht für das Volk Gottes noch aus. Denn wer in den Ort der Ruhe Gottes eingezogen ist, der ruht sich aus von seinen Werken, so wie Gott selbst von seinen eigenen Werken getan hat. Wir wollen uns also anstrengen, in jenen Ort der Ruhe einzuziehen. Denn niemand soll, wie in dem Beispiel von damals, zu Fall kommen, weil er ungehorsam war. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als ein jedes zweischneidige Schwert und dringt durch und durch bis auf den Grund von Seele und Geist. Und es schneidet durch Mark und Bein, es urteilt über die Gedanken und die Einstellungen des Herzens. Deshalb kann sich niemand vor Gott verbergen. Nackt und bloß liegt alles offen vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Soweit dieser Abschnitt dazwischen. Ja, zwischen diesen Aussagen, Jesus ist größer. Ich habe die Basisbibel genommen als Text, dass man es noch ein bisschen besser versteht. Luther ist noch ein bisschen holpriger und noch etwas mehr verschachtelt. Ich hoffe, es gelingt mir in dieser Predigt, diesen Knoten von diesem Text etwas aufzulösen und euch die Wichtigkeit, die Schönheit dessen ein Stück weit vor Augen zu malen, was hier der Autor beschreiben möchte und was uns von Gott her angeboten wird. Hebräer 3 und 4. Die Grundlage, haben wir ja mitgekriegt, zu einem Unterbewusstsein vielleicht, ist diese Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Das ist die Grundlage der Gedanken des Autors. Die Leute, gehen wir mal mit, haben diese schwere Zeit in der Fremde, fern von Gott erleben müssen in Ägypten. Sie wurden unterdrückt. Sie haben gelitten ohne alles. Und dann hat Gott ihnen diese Tür geöffnet. Ihr erinnert euch, sie haben dieses Blut an diesen Balken streichen müssen, an den Türrahmen. Und dann kam der Engel, ja, und dann durften sie ziehen. Gott hat sich ihnen gezeigt auf diesem Weg immer wieder. Er hat das Meer geöffnet. Sie durften trockenes Fußes gehen. Er hat die Feinde in die Irre gejagt durch diese Wolken und sie haben sie nicht mehr gefunden. Sie wurden gerettet. Er hat die Feinde untergehen lassen im Wasser. Er ist ihnen begegnet, indem er ihnen in der Wüste Wasser gegeben hat. Er hat ihnen Manna geschenkt. Er hat ihnen dieses Fleisch gegeben unterwegs, da sie gemeckert hatten oder nicht zufrieden waren, dass es nur Manna war. Er ist ihnen begegnet am Berg Sinai. Mose war da oben und er war da und es war eindeutig da, dass Gott gegenwärtig ist und dass Gott redet und dass Gott ihnen diese Wegweisung, diese Leitplanken gibt auf diesem Weg. Also Gott war groß und Gott war mächtig. Ja, und dann standen sie am Rand des Landes, was Gott Abraham verheißen hatte, ihrem Vater. Er denkt dran, der letzte Predigt. Dieser große Mann, der alles angefangen hatte. Da standen sie endlich an der Grenze dieses Landes. Ja, und dann haben sie diese Kundschaft da weggeschickt. Ihr erinnert euch, wer die Geschichte ein bisschen nachverfolgt oder erinnert, kennt diese Geschichte. Und dann sind diese Kundschafter in dieses Land gereist und haben das angeschaut und kamen zurück. Kamen zurück mit, ich weiß nicht, ob ihr noch das kennt, dieses früher gab es so ein Bild, wo die Kundschaft, so ein gemaltes Bild, wo die Kundschafter zurückkamen und auf der Schulter der Kundschafter war so ein riesengroßer Stab und zwischen dem, oder in dem Stab hängte sie die Traube, ja, diese ganze Traube, also nicht diese kleine, sondern diese ganze Traube, die fast bis auf den Boden reichte, ja, das war so ein typisches Bild von der Jungschar damals, ja, im Grunde der Ausdruck, ein Land, wo Milch und Honig fließt, wo die Ernte übergroß ist, wo es herrlich ist, wo es keine Sorgen mehr gibt, da ist alles gegeben, die Verheißung Gottes ist da, Gott lässt uns da einziehen in dieses gelobte Land. Ja, im Hebräerbrief wird das dann in diese verheißene Ruhe im Grunde bezogen darauf. Endlich sind wir da, kurz davor, vor dem Platz, vor der Zeit, die Gott schon Abraham verheißen hatte. Wir sind endlich dort, wo Gott uns haben möchte. Dort, was Gott uns geben möchte in unserem Leben. Das ist die Situation. Ja, Und dann wisst ihr natürlich die Geschichte auch. Es kamen natürlich nicht nur Josef und Kaleb zurück. Das war das Bild. Die waren das, wo das Milch und Honig gesehen hatten. Die waren das, die die Verheißung Gottes wahrgenommen hatten, die vertrauen würden und vertrauen hatten, dass Gott ihnen hilft, dass Gott ihnen dieses Land geben wird. Denn wenn Gott so lange geführt hat, wird er sie auch dahin führen. Das war Josef und Kaleb. Da gab's noch die anderen. Ja, das ist alles richtig, was Josef und Kaleb sagt. Aber, diese Menschen dort, die sind wie Riesen. Die können wir nie überwinden. Das schaffen wir nie. Und aus eigener Kraft geht das überhaupt nicht. Lassen wir es lieber. Gehen wir lieber zurück. Und dann kommt diese Aussage zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Welch ein Hohn. Sind wir mal ehrlich. Ägypten war ein Land der Unterdrückung. Die waren Sklaven. Ja, aber an dieser Stelle sehnen sie sich zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, weil sie Angst haben, den weiteren Schritt mit Gott zu gehen. Den nächsten Schritt zu tun. Und da kommt genau das rein, was im Hebräerbrief dann erklärt wird. Und dann sagt Gott an dieser Stelle, ihr Ungehorsames, ihr Volk, die ihr nicht vertrauen könnt, dem ich euch alles gezeigt habe, alles gegeben habe, wo ich euch so groß vor Augen gemalt war. Ihr glaubt und vertraut mir nicht für den nächsten Schritt. Das bedeutet jetzt, dass keiner von euch, außer Josef und Kaleb, glaube ich, Josef? Josua und Kaleb, ja, in dieses gelobte Land kommen werden. Alle anderen müssen sterben. Und erst wenn der Letzte gestorben ist von dieser Generation, erst dann wird die nächste Generation die Möglichkeit haben, in diese Ruhe Gottes, in dieses gelobte Land einzuziehen. Halsstarrig, verstockt, ungläubig, ungehorsam. Das sind die Adjektive, die an der Stelle gebraucht werden, an verschiedenen Stellen der Bibel. Ihr werdet nicht in die Ruhe kommen. Ihr werdet nicht erleben, was Gott euch schenken möchte. Ihr habt nicht gehört, wahrgenommen, ernst genommen. Ihr habt nicht vertraut. Ihr wart ungehorsam und dieses Ungehorsam bezieht sich auf das Vertrauen. Ja, es geht nicht darum, dass sie was Falsches getan haben. Sie haben ihrem Gott, der sich so groß gezeigt hat, der große Gott, der größer ist als alles, ja, der Hebräerbrief, ja, haben sie nicht vertraut und das war der Ungehorsam. Ja, und deshalb müsst ihr jetzt die Konsequenzen tragen. Und die Konsequenz ist, keiner, außer die beiden, die vertraut haben, werden in das gelobte Land kommen, zur Ruhe Gottes einkehren, erleben dürfen, dass sie sich keine Sorgen mehr machen brauchen, dass im Grunde Milch und Honig fließt, dass die Trauben so groß sind, dass sie im Grunde fast nicht gegessen werden können. Das ist jetzt nur mein Bild, ja, was ich so mitnehme, wo einfach um alles gesorgt ist. Das ist der Inhalt an dieser Stelle. Und jetzt den Lesern des Hebräerbriefs an dieser Stelle noch etwas weiteres geöffnet. Das, was damals dem Volk Gottes angeboten wurde, diese Ruhe bei Gott, diese Zeit des Friedens, diese Zeit der Nähe, diese Zeit, wo er im Grunde Heil euch gegeben wird, diese Zeit steht allen zur Verfügung, dem Volk Gottes. So wird es an dieser Stelle genannt. Dieser Heilsort, diese Heilszeit, diese Zeit, wo Heil empfunden, erlebt werden darf, dieser Ort, wo die Gegenwart Gottes nahe ist, steht allem zur Verfügung, dem ganzen Volk Gottes. Auch wir. Die Hörer dieses Textes, auch ihr, die Leser diesen Textes, habt diese Verheißung der Ruhe. Diese Ruhe, die damals dem Volk versprochen wurde, die wurde nicht angenommen. Davon sollen wir lernen, sollt ihr lernen, die ihr das gehört und gelesen habt. Aber das, was damals dem Volk Gottes angeboten wurde, wird euch auch angeboten. Wir würden es vielleicht beschreiben, den Himmel. Anteil haben an dem Geschenk, an der Verheißung Jesus Christus. Und wenn ich jetzt in den ganzen Kontext von Hebräerbrief hineinlesen würde, Anteil haben an dem, was Jesus Christus euch schenken möchte. Das ist die Ruhe, die vollkommene Erlösung, das vollkommene Sein bei ihm. Das ist das. Angebot zählt, auch heute noch. Klammer auf. Wir hatten in der letzten Predigt dieses Wort Vorschattung. Ihr denkt dran, Melchisedek, die Vorschattung von Jesus. Melchisedek war so etwas, wie das hingedeutet hat auf Jesus. Das war so ein Stück weit, habe ich es erwähnt gehabt. An dieser Stelle könnte man wieder das im Grunde verstehen. Das gelobte Land, die verheißene Ruhe damals, als Vorschattung dessen, was in Perfektion im Grunde auf uns wartet. Hätten wir genau wieder das Bild. Ja, denn sind wir ehrlich, das gelobte Land war ja, auch wenn sie dort waren, war ja nicht das Perfekte. Ja, auch dort gab es Schwierigkeiten zwischen Menschen, die Sünde war noch genauso gegenwärtig. Ja, deshalb die Vorschattung, ja, was einmal als in der Vollkommenheit auf uns wartet. Und dann kommt an dieser Stelle ein Argument dazu. Und das Argument des Autors von des Hebräerbriefschreibers ist dieser Psalm 95, den wir gelesen haben am Anfang des Gottesdienstes. Wo drin steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Also David sagt, und das ist ja viele Jahre, nachdem das passiert ist, ja, mit dem gelobten Land, mit den Kundschaftern und alles, sagt, heute, also sagt der Autor, ja, wenn es David sagt, dann ist es nicht nur ein vielleicht, sondern es ist eine Gewissheit, ja, dass dieses Angebot, diese Verheißung noch besteht. Dass dieses Angebot Gottes, diese Verheißung der Ruhe, der Nähe, seiner Gegenwart, seiner Liebe, dieses Heilsort, diese Heilszeit auch uns heute noch offen ist. Auch wir dürfen erwarten, einmal dort anzukommen oder auf dem Weg zu sein mit Gott. Das Volk damals hat diese Ruhe nicht angenommen. Sie haben nicht vertraut. Sie haben nicht geglaubt, dass Gott mächtig ist. Hebräerbrief an dieser Stelle. Glaubst du, dass Jesus größer ist und das schafft und das macht und das ermöglicht und die Verheißung wirklich umsetzen kann? Wir leben also auch heute noch in dieser Gnadenzeit, unter dieser Verheißung. Da gibt es ein Angebot Gottes, bei ihm zu sein, in seiner Gegenwart, erlöst zu sein, heil zu haben und heil zu erleben. Hörst du das? Was ist deine Antwort auf dieses Angebot? So wie damals? Beim Volk? Ungehorsam? Nicht vertrauen? Auf sich selber schauen, Angst eingeflößt oder von Angst regiert. Damals war die Antwort ungehorsam. Wie ist deine Antwort heute? Das ist die Frage an dieser Stelle. Ja, und dann kommt noch ein etwas seltsames Argument dazu oder ein besonderes Argument, das für uns jetzt nicht sofort eingefallen wäre. Der Autor kommt zu sprechen auf die Ruhe am siebten Schöpfungstag. Also, Gott hat 6 Tage gearbeitet in Anführungsstriche, hat die Welt erschaffen, hat im Grunde hier gewirkt und hat es gemacht, dass wir das Schöne haben, was wir erleben dürfen. Und am siebten Tage hat er geruht. Am siebten Tage war er dort, oder ist dorthin oder war dort zu Hause in der absoluten Geborgenheit am Ziel. Ein Stück weit versteht der Autor des Hebräerbriefs diese Schöpfungsgeschichte, diese 7 Tage, als einen Weg zu einem Ziel. Und das Ziel ist die Ruhe in Gott. Und Gott hat alles dran gesetzt, 6 Tage lang, dass er die Ruhe vollendet. Und dort ist er jetzt. Und dort wartet er. Und das bietet er an. Und das ist das Angebot. Und interessant, an dieser Stelle ändert sich das Wort Ruhe im Griechischen. Und es deutet dann auf die Sabbatruhe hin, um diesen Hinweis der Schöpfungsgeschichte nochmal zu vermitteln. Vielleicht können wir auch ein bisschen dieses Bild des Paradieses mit in unsere Gedankenwelt hineinnehmen. Das Paradies, dort, wo Gott zu Hause ist, wo Gott spazieren geht, wo man per Du ist. Adam, wo bist du? Wo man mit solch einer Innigkeit mit Gott unterwegs ist. Also diese Ruhe, die uns angeboten ist, ist also keine Ruhe, die plötzlich beim Josua oder beim Mose in dieser Zeit im Grunde aufgekommen ist, sondern diese Ruhe besteht schon seit Anbeginn der Welt. War es schon immer das Ziel, dass die Menschen in die Angebote, in die angebotene, in die vorbereitete Ruhe Gottes kommen dürfen. Also diese Verheißung ist eine Verheißung, die von Anbeginn da war und bis heute zählt. Durch die Zeit des Davids hindurch, bis wir heute hier angekommen sind. Das ist die Situation, von dem der Hebräerbriefautor spricht. Und dann kommt Kapitel 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dringt durch, bis es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf vor ihm ist verborgen, sondern ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Ich habe euch Jesus so groß gemacht. Ich habe euch, und jetzt nicht ich, der Autor vom Hebräerbriefschreiber, ich habe euch Jesus so groß gemacht. Ich habe euch die Erlösung, die euch angeboten wird, so vor Augen gemalt. Ich habe euch gezeigt, dass das, was letztlich Gott euch schenken möchte, schon ein Stück weit sichtbar wurde damals in der Suche nach dem gelobten Land oder auf dem Weg ins gelobte Land. Ich habe euch gezeigt, dass dieses Angebot für euch genauso noch gilt und seit Anbeginn der Schöpfung von Gott vorbereitet ist. Aber ich sage euch eins, und das ist der Hebräerbriefwort. Das ist das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes erwartet jetzt eine Antwort. Ja oder nein? Ein zweischneidiges Schwert. Da gibt es kein, ja vielleicht, ja, ich könnte mir es ja noch überlegen. Ja, ein bisschen was ist ja da schon dran. Und andere Religionen sprechen ja auch von innerer Ruhe, die man finden kann in der Spiritualität. Sondern gibt es nur eins, ist das, was Gott in Jesus Christus dir anbietet, ist das wahr für dich? Vertraust du? Bist du gehorsam? Verlässt du dich darauf? Oder bist du genauso wie die Menschen damals in der Wüste? Ah, dieser Gott, der kann das nicht. Der ist nicht groß genug. Der hat nicht die Macht. Der hat vielleicht eine gute Idee. Aber hinkriegen mit uns? Niemals. Lehnst du es ab? Oder glaubst du? Du hast die Wahl. Ich habe euch alles gezeigt. Ich habe euch alles vor Augen gemalt. Die Wahl ist zwischen Glaube und Unglaube. Zwischen Vertrauen oder Angst. Zwischen Teilhabe oder getrennt sein. Zwischen Ruhe bei Gott oder ein Kampf um nichts. Das Beispiel der Geschichte kennt ihr. Das Angebot Gottes ist klar. Es zählt heute für dich. Es ist belegt im Alten Testament. Und seit der Schöpfung ist es da. Ich möchte euch ermutigen. Ermutigen, daran festzuhalten. Die Frage am Ende dieses Textes ist eine. Wie entscheidest du dich? Glaubst du oder glaubst du nicht? Das Wort ist deutlich. Das Wort ist klar. Das Wort lässt keinen Zweifel. Und Gott ist so groß. Er ist größer in Jesus Christus. Er hat alle Möglichkeiten. Also es hängt nur an dir. Vertrau ihm. Glaube ihm. Dann bist du dabei. Und wenn nicht, dann warten 40 Jahre Wüste auf dich. Und da gibt es keinen anderen Weg und keine andere Entscheidung. Gott ist da ganz klar. Dabei oder nicht dabei.